Hallo und herzlich willkommen zu den AI News Nummer 18. Ich bin der Fabi und mit mir ist wie immer dabei der Philipp. Hi Philipp.
Hallo.
Heute wieder mit besserer Soundqualität, nicht mehr in Teneriffa, wieder zu Hause, aber wir haben gerade schon darüber gesprochen, in 2 Wochen bist du schon wieder unterwegs, bist du irgendwo in Las Vegas bei Konferenzen unterwegs, wir müssen uns wirklich was überlegen, wie wir hier ein sinnvoll mobiles Setup hinbekommen bei deinem Jet-Set-Leben.
Übertreib nicht.
Ja, danach, ja. Ein bisschen Übertreibung gehört ja auch dazu. Aber wir haben auch einen Haufen Themen dabei heute mit guter Soundqualität. Und zwar Open Source Grok haben wir vor 2 Wochen schon mal angesprochen. Können wir uns nochmal recappen, ob das wirklich passiert ist. Andreessen Horowitz hat den Enterprise AI Report rausgebracht. Mistral hat ein neues Modell. Nvidia hatte die GDC-Conference. Rund um Apple gibt es mal wieder AI-Themen so. Man merkt schon, der Kahn läuft langsam an. Bei Inflection und auch Microsoft gab es ein paar Änderungen. Open Interpreter kam mit einer neuen AI-Hardware mal wieder raus. Wir haben eine neue AI-Hardware im Game. Und es gibt erste Impressionen von OpenAI Sora, über die wir uns mal unterhalten können. Vielleicht, weil wir es vor 2 Wochen hatten. Was ist denn jetzt mit Grok? Ist das jetzt Open Source?
Also wir haben es ja kurz angesprochen, Elon hat ja auf X ganz stolz verkündet, dass sie Grok open sourcen werden diese Woche. Sonntagabend war es dann auch soweit, also wirklich am letzten Tag auf die letzte Minute mehr oder weniger ist ein Blogpost erschienen mit dem Namen Open Release of Grok 1, welcher die Weights von Grok 1 zur Verfügung stellt und ein GitHub-Repository mit einer Jux-Implementierung von Grok. Und dann hat sich herausgestellt, dass Grok auch ein MOI ist, also so ähnlich wie Mixtral oder auch die Rumors von GPT-4. Ich glaube auch Gemini ist ein MOI, was sie in dem Technical Report geschrieben haben. Und es hat 314 Milliarden Parameter. Also bisher eines der größten, sage ich mal, Open LLMs. Bisher gab es ja Falcon 100 ADB. Jetzt haben wir Grok 314. Sozusagen, ist ein Base-Modell, das heißt nicht irgendwie Fine-Tuned oder irgendwie Jet, kommt mit einer Apache 2.0-License sie haben ja letztes Jahr schon, als sie Grok vorgestellt haben, als API Benchmarks veröffentlicht und dort performt Grok 1 ein bisschen besser als Llama 2 7TB und auf dem Niveau von GPT 3.5, also jetzt nichts irgendwie Weltbewegendes, aber sie haben trotzdem ihr Wort gehalten und das Modell sozusagen die Weights open released und den Code zum Trainieren und Nutzen auch zur Verfügung gestellt.
Haben Sie gesagt, wie viele, oder ist auch drin geschrieben, wie viele Experten, also MOIs da drin sind, also wie viele das ausmachen, die insgesamt 314 Milliarden Parameter? Ich glaube, bei OpenAI war es ja damit die Rumor irgendwie um die 8 oder so.
Ja, ich glaube, es sind auch 8, soweit ich weiß. Ich weiß aber nicht, wie viele sozusagen Experten pro Token aktiv sind. Es sind ja 8 Experten, 2 Experte pro Token sozusagen aktiv. Und sie schreiben auch, dass beim Inference sozusagen 25% aktiv sind. Das heißt, man hat nicht die Geschwindigkeit von einem 314 Milliarden Parametermodell, sondern sozusagen ein Viertel da davon, also ungefähr ein Viertel da, ein bisschen mehr als 70 Milliarden. Also ungefähr von der Latency von Llama 2 7TB. Aber man braucht trotzdem halt die Memory, um die 314 Milliarden Parameter zu halten, was ungefähr in Float 16 16 A180 Gigabyte sind und eventuell mit in 4, habe jetzt aber noch nichts gesehen, auf 8 A100 kommen. Also wirklich sehr, sehr hohe Anforderungen, um das Modell überhaupt betreiben zu können. Ich glaube, deswegen haben wir auch jetzt diese Woche nicht wirklich viel gesehen dazu, dass es Feintune-Versionen davon gibt, weil einfach die Compute-Ressourcen so hoch sind, dass es die wenigsten sich leisten können und die, die es sich wahrscheinlich leisten können, haben eigene Modelle.
Ja, cool, wenn wir gerade bei Modellen sind, lass doch vielleicht mal kurz über das neue Mistral-Modell sprechen.
Genau.
Was kam daraus?
Also, so mehr oder weniger kam bisher raus. Also, letzte Woche hat Mistral in San Francisco einen Hackathon veranstaltet. Dort haben sie casually, sage ich mal, einfach gedroppt, dass es eine neue Base-Version von ihren 7 Milliarden Parameter-Modell gibt, wie 0.2, welches dann auch in dem Hackathon zur Verfügung gestellt wurde. Das Modell ist allerdings noch nicht auf dem offiziellen Mistral-Account auf Hugging Face. Es gibt bereits Community-Member, die es hochgeladen haben. Ich denke mal, dass es bald von Mistral auch selber zur Verfügung gestellt wird. Man weiß allerdings nichts über die neue Version. Also es gibt keine Angaben darüber, über Benchmarks. Es gibt nichts darüber, ob es neu trainiert wurde, anders trainiert wurde. Das Einzige, was man vielleicht sagen kann, was sie geändert haben, ist, Mistral hat auch im Zuge mit Mixtral Ende letzten Jahres eine Version 2 von ihrem 7B Instruct Modell released. Mistral 7B Instruct V.02. Und bisher war es so, dass auf der Model Card stand, dass es mit dem Version 1 Base Modell gefeintuned wurde oder auf dem Version 1 Base Modell gefeintuned wurde, und das haben sie angepasst, und dort steht jetzt, dass es auch schon mit der Version 2 gefeintuned wurde. Also sollte man nichts irgendwie Weltbewegendes erwarten von der neuen Version, wahrscheinlich einfach nur ein bisschen besser oder ähnlich gut, aber sie haben halt jetzt im Zuge des Hackathon das mit angekündigt oder halt vorgestellt.
Und da aber bei dem Hackathon war das Modell auch noch nicht nutzbar von den Leuten, die da mitgemacht haben oder sowas.
Doch, doch, das war in dem Zug, haben sie sozusagen auch released.
Und von einem von denen wurde es dann wahrscheinlich auch irgendwie auf Hugging Face oder so hoch, also zumindest genau. Hochgeladen.
Ja, also es ist, glaube ich, die haben es über irgendeinen CDN-Link zur Verfügung gestellt mit ihrem eigenen Format, und Community-Member haben es mittlerweile angepasst, aber Mistral hat es noch nicht selber hochgeladen.
Okay, aber dann wird es ja auch das, also wir nehmen ja heute immer, also heute ist Dienstag, morgen am Mittwoch, wenn ihr es hört, ist es vielleicht auch schon auf Hugging Face, mal schauen. Aber wenn wir uns um Modelle unterhalten, haben wir gerade vorhin schon angekündigt, irgendwie Apple macht immer mehr im AI-Umfeld und wird auch immer mehr Teil dieses Podcasts hier, und nicht nur Spekulation darüber, ob sie jemals den Begriff AI in den Mund nehmen in ihren verschiedenen Keynotes. Und diese Woche gab es irgendwie zwei interessante Releases, die man vielleicht auch im Kopf vielleicht erstmal nicht direkt zusammenbekommt. Unter anderem haben sie ein Paper released, MM1, über ein neues oder generell übers Pre-Training von multimodalen Large Language Modellen, und in dem Zuge natürlich auch eins, was sie trainiert haben. Genau, das ist ein bisschen interessant. Das ist eigentlich, wenn man sich erstmal so das Paper anschaut und das, was sie da irgendwie erzählen, zumindest mit den Benchmarks, die sie dort geteilt haben in dem Paper, so on par mit GPT-4 Vision sein sollten und auf jeden Fall sehr gut darin sind, Reasoning über mehrere Bilder hinweg zu machen. Also das ist, glaube ich, eines Beispiel, was sie in dem Paper mit drin haben, sind irgendwie zwei verschiedene Bilder. Das eine zeigt irgendwie Bierflaschen auf dem Tisch, das andere Bild zeigt eine Speisekarte mit Preisen für die Biere, und es wird sozusagen gefragt, was würde denn die Biere, die auf dem Tisch stehen, laut der Speisekarte im anderen Bild, was würde das denn kosten? Und genau, auf jeden Fall da super gut drin sind, was dieses Reasoning über mehrere Inputbilder hinweg sozusagen angeht. Und grundsätzlich wirkt es erstmal so, also alles, was man so über Apple hört, haben sie auch irgendwie Darwin AI gekauft, was aber jetzt für den Podcast vielleicht gar nicht so hundertprozentig interessant ist, aber irgendwie viel in diese Richtung tun, wo man eigentlich erst dachte bei diesen ganzen Moves, okay, das klingt ja danach, als würden wir jetzt Modelle von Apple erwarten, auch bei der nächsten WWDC und so, wo sie eher mit Modellen kommen und irgendwie den Durchbruch zumindest announcen können. Und dem entgegenstehend ja so ein bisschen jetzt auch die Gerüchte, dass Apple in Verhandlungen mit Google ist, dass sie die Gemini-Modelle von Google lizenzieren und sozusagen auf den Geräten nutzbar machen können. In welcher Form das dann genau ist, weiß man nicht genau. Es gab auch weitere Rumors, dass sie auch mit OpenAI in Gespräch waren, aber Google klingt eine ganze Ecke realistischer. Aber inwiefern das jetzt zusammenkommt mit MM1 und irgendwie Gemini, ob sie, keine Ahnung, mit MM1 eher auf Modellen arbeiten, die vielleicht dann on-device funktionieren, und Gemini sozusagen das alles, was in die Cloud ausgelagert wird, eher in Richtung Generative AI, weil da hat man jetzt auch nicht allzu viel bisher gehört, genutzt wird. Bleibt auf jeden Fall spannend, aber auf jeden Fall ein sehr interessanter Move, wo sich Apple ja bisher in der Vergangenheit hat eher von Google dafür bezahlen lassen, dass ihre Search Engine immer der Default ist auf den Devices. Fließt da jetzt ein wenig mehr Geld gegebenenfalls von Apple an Google, was aber auf jeden Fall für Google auch ein großer Move wäre, wenn sie Apple mit ihren gesamten Geräten auf ihrer AI-Infrastruktur haben. Aber trotzdem muss ich sagen, wenn ich es irgendwie so ein bisschen lese, in meinem Kopf kriege ich es noch nicht so ganz zusammen, bin auf jeden Fall mal weiterhin gespannt auf die WWDC, was sie da genau announcen werden mit internen Bestrebungen als auch externen Kooperationen.
Und vielleicht in dem Zusammenhang ist auch mit, sage ich mal, in die Presse gelangt, dass Apple, wie gesagt, mit Google spricht, aber für den chinesischen Raum mit Baidu in Gesprächen sind, weil Gemini oder US-Modelle, ich glaube, nicht zugänglich sind oder auf jeden Fall es schwieriger wäre, und dass sie eventuell für den chinesischen Raum dann die LLMs oder AI-Modelle von Baidu nutzen. Und bleibt definitiv spannend. Also ich finde es halt interessant, dass man sieht so ein bisschen durch Open Source, dass okay, man ist immer ein bisschen behind closed source, aber man ist jetzt nicht so weit weg. Und dann von Apple die Investition in Richtung Google und Gemini zu gehen, ist ja schon ein großer Schritt zu sagen, hey, ich lagere das komplett aus und mache es nicht irgendwie in-house. Aber ich denke mal, da steckt irgendeine Strategie dahinter. Und dann bleibt auf jeden Fall auch spannend, wie die dann, sage ich mal, eingebunden werden können. Kann ja sein, dass es vielleicht irgendwie über einen iCloud-Dienst dann kommt und so ähnlich wie bei Google, dann man $20 im Monat bezahlt und hat vielleicht irgendwie eine Special Safari-App oder in iMessage dann vielleicht Gemini drin.
Ja, aber wie gesagt, hat der Part dadurch, dass sie halt gefühlt irgendwie so ein bisschen beide Bestrebungen so machen, ob das irgendwie, also ist wirklich ein Move, der strategisch langfristig gedacht ist oder irgendwie mittelfristig, um sozusagen Produkte darauf entwickeln zu können und die Partnerschaft am Ende irgendwann auslaufen zu lassen und dann doch die eigenen Dinge zu entwickeln.
Ich glaube, wenn ich jetzt wetten müsste und Apple sowas vorstellt, glaube ich nicht, dass sie sagen, dass es von Google gepowert wird. Auch wenn es wirklich, sage ich mal, im Hintergrund irgendwie der Fall wäre. Wahrscheinlich würden sie es ein bisschen abstrakter halten, dass sie es dann sozusagen anpassen können. Weil ich meine, wenn du jetzt auf Gemini sitzt und dann irgendwie OpenAI mit GPT-5 irgendwie in ein paar Monaten rauskommt und das sozusagen so viel besser ist, könnte es ja eine riesen Fehlentscheidung gewesen sein, auf Google zu setzen.
Ja, aber meinst du aber, dass sie auch gar nicht transparent sind, dass hinten dran Gemini genutzt wird?
Ich könnte es mir vorstellen, dass sie sozusagen einfach powered by Machine Learning oder irgendwie sowas machen
Das.
und dann nicht direkt erkennbar ist. Klar, kannst du wahrscheinlich über Prompt Injection oder irgendein ähnliches das rausfinden oder wahrscheinlich gibt es auch irgendwelche Rumors, aber dass sie es nicht offiziell bestätigen, weil am Ende kann ich mir durchaus vorstellen, dass Apple doch das irgendwann intern oder in-house haben möchte und es vielleicht nur der erste Schritt ist hinzu, okay, wir müssen irgendwie in den Markt gehen, wir müssen irgendwie Daten sammeln, Feedback bekommen und dann irgendwann sozusagen das auf die eigenen Modelle übertragen.
Ja, ich bin mal gespannt, weil ich meine, sonst war ja auch immer ganz ihre ganze Marketing-Sprech auch mit On-Device-Machine Learning eigentlich alles. Und man hat jetzt bisher wenig AI oder Machine Learning in der Cloud irgendwie gehabt auf der Apple-Seite. Das heißt, wenn sie jetzt irgendeinen Service da implementieren, der auf die Cloud zugreift, werden die es ja schon irgendwie in ein Narrativ einbinden müssen und irgendwie die erklären müssen, warum welche Teile jetzt on-device sind, welche Teile sind in der
Ja,
Cloud, sind
aber
irgendwie daraus was. Und ich kann mir schwierig
ist.
vorstellen, dass sie dann nicht sagen, welcher Service es ist. Dass sie vielleicht nicht so als strategische Partnerschaft und das ist Google und so zusammen, sondern dass sie es vielleicht eher als einen austauschbaren Service vielleicht auch hier und da sehen. Ich bin mal gespannt, aber das gar nicht, also wenn eine Partnerschaft mit Google stattfindet, dass sie darüber gar nicht erzählen und den Google nicht in den Mund nehmen und nicht sagen, dass es powered by Google ist, glaube ich nicht. Bin ich gespannt. Haben wir vielleicht
Ja,
den
ich meine,
nächsten
wir
Wett am Laufen.
haben ja noch ein bisschen bis Juni, glaube ich, zur WWDC.
Ja.
Ich könnte es mir halt vorstellen für Siri. Und da weiß man ja auch nicht, was dahinter gepowert wird. Und ich glaube, Siri läuft nicht zu 100% on-device. Gerade wenn du irgendwelche Anfragen machen musst, vielleicht haben sie Transkription on-device. Dann geht der Text sozusagen zu dem LLM, was in der Cloud gehostet ist, was dann wieder sozusagen die Antwort zurückstreamt, sendet und sie dann wieder interaktiv das in Sprache umwandeln. So ähnlich wie bei der ChatGPT-App. Aber ich glaube, wir können uns einfach überraschen
Ja,
lassen.
ja.
Und ich denke, bis zum Ende vom Jahr haben wir auf jeden Fall eine Antwort.
Ja, spätestens dann auf jeden Fall. Aber ich hoffe ja stark, die WWDC, dass wir zumindest irgendwelche ersten Informationen schon mal bekommen. Aber interessante Änderungen gab es auch bei Microsoft als auch Inflection. Inflection AI, ja, unter anderem bekannt für ihren AI Companion Pi, die App, die man auch aus dem Store kennt, als auch im Browser so ein bisschen der persönliche AI-Assistent, die ja auch schon einige Funding-Runden eingesammelt haben und die auf jeden Fall schon auch gerade bei uns, ich weiß, bei uns intern in der Firma haben auf jeden Fall einige auch mit Pi interagiert und waren auf jeden Fall sehr, sehr begeistert von dem, was da Inflection bisher gebaut hat. Und ganz interessant ist, dass es jetzt auf der Inflection AI-Seite, wenn man draufkommt, direkt einen Blogbeitrag sieht und zwar der mit dem Titel The New Inflection, an Important Change to How We'll Work. Und das gepaart mit einem Announcement von in Microsoft von Satya Nadella an das gesamte Unternehmen, dass die zwei CEOs oder zwei der drei CEOs von Inflection zu Microsoft wechseln. Und zwar Mustafa Süleyman und Karen, deren Nachnamen ich gerade vergessen habe, gehen zu Microsoft und gründen ein neues Department, und zwar Microsoft AI. Und genau, unter Microsoft AI fallen dann sozusagen alle Endkunden AI-Produkte zusammen, unter anderem aber auch Copilot, Bing und auch der Edge-Browser. Und Auf jeden Fall ein super interessanter Move, insofern das Inflection auch. Und ich bin mal gespannt, was das als Einfluss auf Pi am Ende haben wird. Sie auch grundsätzlich ihren Fokus sehr auf die, dass den Zugriff oder auf die, die Large Language Modelle im Allgemeinen als Produkt setzen, so, in Form von einer API, wo sie jetzt auch Inflection 2.5, was bisher Pi gepowert hat, auf Microsoft Azure zur Verfügung stellen. Und es jetzt auch einen neuen CEO gibt, also Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, der auch als einer der Co-Founder mit drin war, bleibt weiterhin Teil des Boards. Und Sean White, den ich jetzt vorher gar nicht kannte, kann man sich auf jeden Fall mal den Lebenslauf ein bisschen angucken, wird jetzt CEO. Und genau, aber Mustafa Süleyman jetzt als CEO von Microsoft AI, was auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Move ist, obwohl sie da auch nochmal bekräftigt haben, dass es keinen Einfluss hat auf ihre Zusammenarbeit mit OpenAI. Es soll sich sozusagen ergänzen und nicht ersetzen.
Ja, was vielleicht ganz interessant ist, also Sean White war in der Vergangenheit mal Chief Research Developer oder Chief Research and Development Officer bei Mozilla.
Ja, also, das habe ich auch gesehen, ja.
Der neue, oder wie der, ich vergesse seinen Namen immer, der bisher CEO war bei Inflection, war ehemaligst bei DeepMind, also sozusagen von Google über Inflection zu Microsoft jetzt. Und es ist, also wurde auch bei uns intern, sage ich mal, bei Hugging Face ein bisschen diskutiert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so gut ist für Inflection, also relativ junges Unternehmen. Und sie haben ja 1,3 Milliarden Funding sozusagen. Also das ist jetzt, ich glaube, eines der mit am stärksten gefundetsten AI-Startups nach OpenAI und Anthropic. Und dann einfach sozusagen das komplette Leadership einmal auszutauschen, welches ja das Geld mitgeraced hat, welches die Vision und Mission irgendwie mit aufgebaut hat, stelle ich mir nicht einfach vor.
Weil, weil ja auch einige mitgegangen sind, ne? Also es schreiben sie auch im Microsoft-Artikel, dass einige mitgegangen sind, dass es eben nicht nur um die zwei geht.
Genau, und vor allem so ein bisschen, also man hat es ja letztes Jahr schon gemerkt, als da ein bisschen Drama bei OpenAI war, wie viel das doch beeinflusst, was so die Community Perception angeht und so ein bisschen die Wahrnehmung von allem. Und ich wäre mir nicht so sicher, ob das so gut bei Investoren oder generell in der, sage ich mal, AI-Bubble kommt, wenn dein komplettes Team oder fast dein komplettes Team oder deine AI-Spezialisten mehr oder weniger einfach zu Microsoft gehen, was das die Zukunft über dein Unternehmen aussagt, vor allem auch für die Investoren. Bleibt aber spannend.
Ja. Was, ja, ich meine, es kann doch eigentlich nur Zusammenhang sein, dass sie, wenn sie jetzt auch mehr auf wirklich LLM als Produkt und gar nicht, also ich bin immer gespannt, ob was überhaupt, so ganz explizit ist es nicht gesagt, was jetzt mit Pi passiert, aber so anhand des Announcements würde es mich wundern, wenn jetzt die Strategie wirklich noch weiterhin ist, irgendwie Pi als Produkt zu etablieren. Es wirkt fast eher wie ein Move, die werden näher an Microsoft ranrücken und irgendwie eher.
Ja, aber ich, also wie kommst du darauf, dass sie an Microsoft näher ranrücken? Ich glaube eher, das ist ein harter Cut, dass, also ich stelle mir nicht vor, dass da eine gute Beziehung zwischen Inflection und Microsoft jetzt herrscht, wenn die Gründer von Inflection, was bisher ja keine große, sag ich mal, Beziehung zu Microsoft hatte, jetzt einfach zu denen übergehen.
Ich finde halt komisch, den Teil eines Announcements müssen wir jetzt sagen, dass sie sozusagen Inflection 2.5 jetzt auf Microsoft Azure zur Verfügung stellen. So weißt du, dass sie in dem Zuge, wo sie gehen, sie dann aber sagen und jetzt announcen wird, dass es auf Microsoft Azure zur Verfügung steht. Und den Part finde ich daran halt irgendwie strange. Wenn sie jetzt auch in dem Announcement das gar nicht so wirklich Teil wäre, würde ich auch sagen, das wird eher, es sieht nach einem sinkenden Schiff aus, da haben ein paar Mäuse das Schiff verlassen und eine nächste große Chance gesehen und einige sind mitgegangen. Aber so irgendwie der Part so gefühlt, Pi wird gar nicht mehr so richtig davon gesprochen. Sie sprechen davon, dass sie jetzt irgendwie auf die Modelle und auf die API gehen und sagen, es wird jetzt released auf Microsoft Azure. Das finde ich irgendwie, dieser Part mit, ja, keine Ahnung, ob was da noch so ganz kommt, aber es wirkt.
Ja, und halt auch, dass, also was sie sagen, also es wurde angekündigt, aber es steht im Satz danach, the API itself isn't available today, but will be up running very soon. Also man hätte das auch rauslassen können, wenn es eh nicht zur Verfügung steht und man hat es aus irgendeinem Grund mit reingenommen. Ich meine, es ist immer schwierig zu sagen, was hinter den Kulissen vorgeht. Ich meine, 1,3 Milliarden Investment von Investoren kommt mit einem großen Risiko und einem großen Druck mit sich. Vielleicht wurden die Erwartungen in den letzten 1,5 Jahren nicht erfüllt. Man ist unter all dem, was man sich vorgenommen hat, von Nutzerzahlen, von Umsatz, von was auch immer. Und das ist vielleicht schon der erste Weg in Richtung, okay, wie wird Inflection mehr oder weniger aufgeteilt und die Investoren wieder mit rausgekauft oder irgendwie, sage ich mal, den Schaden verringert. Kann ja sein, dass bisher die Inflection-Infrastruktur auch auf Azure gelaufen ist mit den hunderttausenden GPUs oder was die hatten, dass einfach Microsoft einen Teil davon einfach mit rauszahlt und deswegen die Modelle bekommen. Das, ich meine, es ist immer schwierig zu wissen, was hinter den Kulissen vorgeht. Bleibt auf jeden Fall spannend. Auf jeden Fall kann man sagen, dass Satya Nadella alles mehr oder weniger in sich aufnimmt, was irgendwas mit AI zu tun hat.
Ja. Auf jeden Fall super spannend, ja. Mal gucken, also wirkt auf jeden Fall nicht so, als ist es zumindest die nächsten rosigen Zeiten für Inflection da. Mal schauen, was da jetzt wirklich noch bei rauskommt.
Ich meine, was definitiv cool wäre, wenn sie einfach ihre Arbeit open sourcen. Ich glaube, das wäre definitiv ein Wendepunkt und würde gut bei der Community ankommen.
Ich bin mal gespannt. Würdest du darauf wetten, dass das passiert?
Nee.
Wahrscheinlich eher nicht.
Ich meine, hey, vielleicht hat jemand Kontakt zu Sean White über Mozilla von früher und dann, wer weiß.
Wer weiß. Ja, cool. Es kam ein Enterprise AI Report von Andreessen Horowitz raus. Ich glaube, du hast ihn ja auch so ein bisschen angeschaut. Ein paar Key Takeaways auch geschrieben. Was stand da so drin?
Genau, zu Andreessen Horowitz, für die, die es nicht wissen, ist auch ein Venture Capital, welches stark oder vermehrt in AI-Startups in den letzten Jahren investiert hat. Und so ähnlich wie zu 2013 haben sie jetzt 2014 wie so eine Art Report mit 16 Punkten veröffentlicht, bei dem sie Fortune 500 Companies gefragt haben. Um genau zu sein, 70 haben sie interviewt. Und in dem, sage ich mal, Report gehen sie darauf ein, wie diese 70 Unternehmen aktuell Generative AI nutzen wollen. Was definitiv sehr interessant ist, dass man einen starken, sage ich mal, Shift sieht Richtung Open Source und Open Modelle. Also 46% haben gesagt, dass sie bevorzugt oder stark bevorzugt Open Source Modelle nutzen wollen, weil man einfach da mehr Kontrolle hat, mehr Customization, die Kosten besser verstehen kann, und das ist ein Zuwachs um 26% von letztem Jahr. Enterprises nutzen vermehrt Fine-Tuning, um die Modelle auf ihre Daten und Anwendungen anzupassen, und man sieht generell, dass das Investment weiterhin steigt. Also sie haben geschrieben oder schreiben von durchschnittlich 7 Millionen US-Dollar in 2023 zu zwischen 15 und 35 Millionen US-Dollar in 2024 für die Top-Unternehmen, was ein mehr als doppelt so hoher Anstieg ist. Und dass bisher auch immer noch interne Use Cases eher in Produktion gehen als, sage ich mal, irgendwas Kunden fokussiertes oder kundenzentriertes. Definitiv sehr interessant. Das ist, sage ich mal, ein relativ kurzer Report, enthält 16 Punkte. Und wenn man sich irgendwie damit beschäftigt oder wissen möchte, was so, sage ich mal, US-Konzerne machen oder wohin der Shift, sage ich mal, in den USA geht, sehr zu empfehlen.
Ja, generell alles, was irgendwie von Andreessen Horowitz rausgebracht wird und so, ist oder so immer sehr interessant auch. Ja, von daher sehr zu empfehlen. Cool. Ganz interessant fand ich nochmal Open Interpreter. Wann war es jetzt genau? Ich glaube, letzte Woche zumindest nochmal Wellen geschlagen hat. Wir hatten ja schon uns das ein oder andere Mal über AI-Hardware uns unterhalten. Das letzte war diese RabbitR1, was released wurde als eine AI-Hardware. Und Open Interpreter ist zumindest in diese Richtung gegangen und soll von dem Grundprinzip her, besteht eigentlich Open Interpreter aus zwei verschiedenen Dingen. Sie sagen so, sie wollen generell im Artificial Intelligence Umfeld das neue Linux dieses Spaces werden, also offen, modular, frei für persönliche als auch kommerzielle Nutzung. Und Open Interpreter besteht so ein bisschen aus zwei Komponenten. Das eine ist wirklich der Open Interpreter Teil, was der Software Teil ist, der grundsätzlich dafür da ist, Language-Modelle auf deinem lokalen Computer auszuführen und zusammen mit Speech-to-Text und Text-to-Speech die Möglichkeit bietet, wie so eine Art Assistenten auszuführen, der auch Dinge auf deinem Computer ausführen kann. Also das, was Rabbit ja auch als Ziel so ein bisschen hat, verschiedenste Applikationen zu steuern, aber das Ganze eben lokal von deinem Computer aus. Und in dem Zusammenhang haben sie ein Device released, was man einerseits kaufen kann, das Zero One Project, und das Zero One Lite released, was man, ich glaube, aktuell für 100 Euro vorbestellen kann, oder aber auch, es ist ja wie gesagt ein sehr offenes Produkt, basiert eigentlich auf einem ESP32, und man sich das Housing dieses Cases sieht eigentlich aus wie so ein großer AirTag, einfach in verschiedensten Farben, sich 3D drucken kann, gibt es auch einen GitHub Repository für, um sozusagen diese Fernsteuerung des Open Interpreters auf dem lokal laufenden Computer zu steuern. Und das Video kann man sich echt mal anschauen zum Release, echt ganz interessant, also verschiedenste Use Cases, die auch Rabbit hat, wo man dem Open Interpreter dann auch beibringen kann. Also so ein bisschen, was im Standard-Set irgendwie vorhanden ist, was man irgendwie zeigt, ist halt Dinge wie, okay, schreib mal irgendwelche E-Mails, nimm dir von deinem, von meinem Desktop einen File und antworte mal auf die E-Mail in diesem Fall. Und grundsätzlich funktioniert es damit, man braucht halt dafür irgendein Large Language, ein Vision Large Language Model. Also zum Beispiel ist dann nicht mehr lokal die Ausführung, aber man könnte hier eben GPT for Vision nutzen, um, die haben verschiedenste Funktionalitäten, um per Screenshot sozusagen an das Large Language Model zu schicken und dann verschiedenste Interaktionsmöglichkeiten auf dem Device. Also Sie können das Keyboard steuern, Sie können die Maus steuern und damit dann verschiedenste Dinge auf dem Laptop selbst machen. Und man kann auch in diesem Zuge neue Funktionen beibringen, wie beispielsweise in dem Beispielvideo war, glaube ich, oder in dem Announcement-Video war das Beispiel, eine Slack-Nachricht zu schicken, wo man auch da dann dem Open Interpreter beigebracht hat, okay, öffne mal Slack, klicke mal in diese Bereiche, um einer bestimmten Person eine Nachricht zu schicken und das dann sozusagen als Skill gelernt hat. Und grundsätzlich funktioniert es aber mit dem Prinzip eben immer Screenshots des Devices zu machen und Maus und Keyboard fernzusteuern. Was aber auf jeden Fall erstmal cool ist, so in diesem AI-Hardware-Umfeld einen neuen Mitspieler zu haben und auch, wie gesagt, dieser ganze komplett offene Teil daran, dass man eigentlich das Device entweder für 100 € hier vorbestellen kann oder, wenn man ein bisschen Lust auf Friemeln hat, mit einem ESP32 und einem 3D-Drucker sich das Device auch so wieder bauen kann oder eben auch einfach Open Interpreter lokal ausprobieren kann, dafür kein ferngesteuertes Device haben kann. Ne? Alle Funktionalitäten kann man auch so haben.
Ich hätte es eher beschrieben als einen kleinen Google Mini. Also diesen Dot, weil es wirklich so, ich sag mal, Bierdeckel groß ungefähr ist. Aber hast du es genau verstanden, warum ich jetzt dieses Device kaufen kann? Weil soweit ich es gesehen habe in den Videos und verstanden habe, ist sozusagen, ich nehme diesen Kreis, dieses was auch immer in die Hand, drück da drauf, dann spreche ich in das rein wie so eine Art kleines Mikrofon und dann wird es mehr oder weniger an meinen PC gestreamt und auf dem PC dann sozusagen ausgeführt. Klar, natürlich im Hintergrund passieren wahrscheinlich irgendwelche API-Calls, die dann dafür sorgen oder eventuell läuft das Modell auch auf meinem lokalen PC, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber wozu habe ich dann diesen Chip? Weil wenn ich sozusagen eh meinen PC brauche, den ich fernsteuere, kann ich ja auch direkt sozusagen von meinem MacBook das Mikrofon irgendwie nutzen.
Genau, ich glaube, der Use Case ist dieses on the go, ne? Dass du halt nicht die ganze Zeit an deinem Laptop bist, sodass du dieses kleine Device halt on the go mit dabei hast und rein theoretisch damit interagieren kannst. So, das ist halt.
Ja, aber weißt du, wo das dann ausgeführt wird? Also wenn ich eine Slack-Nachricht schicken möchte und so wie ich es jetzt gesehen habe, macht Open Interpreter mehr oder weniger so Ghost-Maus so ein bisschen. Ja. Also es öffnet Slack und führt es dann aus und sowas über normale Inputs. Wie funktioniert das dann, wenn
dein Computer muss laufen.
Also der Computer muss laufen und nicht gesperrt sein sozusagen.
Genau, der darf nicht gesperrt sein und muss laufen. Genau, das auf jeden Fall auch an diesem Use Case bin ich mal gespannt. Aber so habe ich es verstanden, weil sonst hätte ich auch keinerlei Erklärung, wie es sonst laufen kann. Es läuft ja alles lokal über die Applikation von deinem Computer und es ist auf jeden Fall, wie gesagt, gerade für bestimmte Skills, wo sie sozusagen den Screen visualisieren müssen. Weil es gibt Funktionalitäten wie E-Mail, Kalender und SMS, die sind sozusagen in diesem Open Interpreter SDK mit drin. Ich denke mal, da haben sie irgendwelche, je nach Betriebssystem, irgendwelche Betriebssystem-Schnittstellen. Ich denke, dafür brauchen sie keinen Vision-Teil. Solange sie keinen Vision-Teil brauchen, kann es ein lokales LLM sein, einfach, weil sie dann eben keine Bilder analysieren müssen. Sobald so ein Task ist wie eine Slack-Nachricht verschicken, müssen sie den Screenshot analysieren, weil sie ja noch keine API-Zugriffe auf diese Funktionalität haben. Und spätestens da muss es sowas sein wie GPT-4 Vision. Das heißt, auch dann muss der Mac dann wieder mit dem Service interagieren. Aber so in meinem Kopf macht es keinen, so wie ich das Beispiel gesehen habe, ist halt auch, sie hat dann, glaube ich, da reingesprochen in dieses Gerät und hat man auch gesehen, es wird lokal ausgeführt. Also es kann eigentlich nur funktionieren, wenn der Mac oder der Computer irgendwie läuft.
Also was ich getestet habe, es war aber damals die Version 1, wo es noch kein Gerät gab, ist sozusagen, man kann sich Open Interpreter auf dem Mac installieren, kann sein Terminal aufmachen, das dann ausführen, dann kannst du sagen, okay, hey, finde für mich alle Files, die irgendwie mit A anfangen und im Hintergrund generiert er dann sozusagen dieses Bash-Command, was doch sehr hilfreich sein kann. Ich meine, das ist auch derselbe Weg, den ja GitHub jetzt geht mit ihrer GitHub Copilot CLI oder sowas, wo man direkt im, sag ich mal, Natural Language Begriffe definieren kann und was möchte ich machen. Und ich meine, mein Regex ist jetzt nicht so gut und irgendwelche Files durchsuchen mit Crap und Filter und irgendwas rausziehen ist nicht so meine Stärke.
Was?
Da sehe ich es dann ganz cool, aber ich bin gespannt. Ich meine, an sich die Idee könnte funktionieren, wenn man, also deren Idee ist ja, okay, ich führe es lokal auf meinem Mac aus, das heißt, sie haben keine so hohe Infrastrukturkosten, da sie keine tausende GPUs dafür brauchen und dann eventuell über, sag ich mal, Features in diesem Dot und generell vielleicht Premium-Features, die dann Open Interpreter Plus oder irgendwie sowas besitzt, kommen kann, könnte durchaus funktionieren. Also ist auf jeden Fall sehr cool. Und das Video ist auch sehr cool. Also sollte man sich mal anschauen.
Haben sie gut gemacht, ja.
Und GitHub auch reinschauen. Lizenz allerdings AGPL-free. Also solltet ihr es nutzen, forken und irgendwas Neues bauen, auf die Lizenz achten.
Ja. Und ich meine, auch wo du meintest, die lokale Ausführung einerseits halt GPU vielleicht, also dass es generell von der Hardware her vielleicht effizienter ist, aber auch mein zum Beispiel Rabbit, die haben ja auch dieselben Use Cases mit hier, lerne irgendetwas an und du kannst irgendwie Applikationen fernstellen, die sagen ja Privacy first, aber trotzdem hat man immer noch dieses Fragezeichen, so man muss aber in der Cloud von Rabbit, in diesen Rabbit Holes da irgendwie seine ganzen Zugänge irgendwie eingeben und das natürlich auch, wenn das alles lokal läuft so, du musst eigentlich nur, natürlich Screenshots, muss fein damit sein, Screenshots von deinem Mac an irgendwie OpenAI oder ähnliches zu schicken. Wenn das für dich fein ist, dann ist zumindest Privacy schon mal ein bisschen besser.
Ja, und vielleicht ist ja, sage ich mal, sie haben es ja auch extra light genannt, ihr Device. Vielleicht kommt ja irgendwann mal Heavy oder Pro, welches dann eventuell on-device GPUs hat. Ich meine, Nvidia hat ja auch im Zuge dessen in der GTC Jetson vorgestellt. Das ist ein neuer sozusagen Chip, speziell erstellt für Robotics und on-device. Eventuell kann dann ja auch sowas kommen in der Zukunft. Ja.
Also es wird übrigens Zero One Heavy heißen, wenn du auf die Homepage gehst, siehst du bei Bodies schon, es gibt ein Zero One Light und Zero One Heavy und dann kannst du nur draufklicken, da steht einfach nichts anderes außer Runs Fully Locally und Coming Soon.
Ja, dann haben wir es vielleicht schon.
Ja. Ja, cool. Paar Themen haben wir noch. Die Nvidia GTC Conference.
Genau.
Was gab es da Neues?
Ich habe es ja gerade eben schon kurz erwähnt. Letzte Woche war große Konferenz in San Francisco oder San Jose, glaube ich, direkt von Nvidia, wo sie mal wieder neue GPUs vorgestellt haben unter dem Name Blackwell. Das sind sozusagen die neuen Server-GPUs und der Nachfolger zu den Hopper-GPU mit A100 und H200. Blackwell gibt es in B100 und B200. B200 ist mehr oder weniger B100 nur verdoppelt. Und sie kommen mit 192 GB bzw. 384 GB Memory und sollen 2,5 mal schneller sein als H100. Und außerdem supporten sie neue Datentypen mit Float 4 und Float 6. Also mit H100 haben wir Float 8 bekommen, jetzt haben wir Float 4 und Float 6, die speziell für Inference Design sind. Also wir haben ja in den letzten Monaten und Wochen immer mal über Quantization geredet und Int 4. Float 4 soll sozusagen dasselbe Konzept sein, nur ein bisschen besser. Und dann sagen sie, dass man bis zu 5-mal schnellere Performance bekommt als H100. GPUs sollen in die Cloud kommen, natürlich ja, zu AWS, zu Google und zu anderen. Sie haben im selben Zug noch etwas vorgestellt, das nennt sich Nvidia Inference Microservices oder in kurz NIM, welches einfach prepackaged Container sind mit Model Weights, optimierten Model Weights für spezielle GPUs und einer API. Also man kann sich sozusagen die NIMs direkt entweder auf dem lokalen PC oder irgendwo auf dem Server in der Cloud deployen. Man muss sich nicht irgendwie drum kümmern, okay, wie kann ich mein Modell mit TensorRT optimieren? Das haben sie alles für einen abgenommen und dann verschiedene sozusagen Container für die verschiedenen GPU-Typen bereitgestellt und dann auch ganz stark am Ende der, sage ich mal, Keynote, sind sie auf den Robotics-Aspekt eingegangen, welchen wir ja, sage ich mal, in den letzten Wochen gesehen haben, der immer interessanter wird. Da haben sie ein Projekt unter dem Namen Crude vorgestellt, welches ein neues Foundation-Modell for Robotics sein soll und auch mit diesem neuen Jetson Tor-Computer, wo sie mehr oder weniger Robotics mit LLMs verknüpfen wollen, um LLMs nutzen, um verschiedene Aktionen auszuführen und dann sozusagen das Crude-Modell alle Wahrnehmungen und Aktionen dann wirklich am Ende auszuführen.
Ja, cool. Aber hast du, so, mein Fragezeichen war so ein bisschen, ich kriege nicht ganz in meinem Kopf, wo genau sich jetzt die B100, B200 irgendwie in dieser GPU-Familie irgendwie einreihen, also jetzt gerade mit so einem H200, was ist der Grund?
Kommen danach.
Also
einfach also Next Generation.
Einfach stärker als die H200.
Genau, wir hatten ja A100, dann kam letztes Jahr H100 und jetzt kommt B100 als Next Gen. Wahrscheinlich nächstes Jahr dann.
Okay. Ja, cool. Danke für das Klarstellen hier nochmal. Dann haben wir noch zwei Kleinigkeiten, bevor wir euch Tschüss sagen. Llama CLI. Was hat es damit auf sich?
Genau, also Llama CPP ist ja, sag ich mal, das mittlerweile weltbekannte Open-Source-Projekt von für lokale LLMs und bisher musste man ja immer Olama oder Alternativen nutzen, um diese Modelle super easy auf deinem Mac oder so auszuführen. Seit letzter Woche gibt es jetzt auch Llama CPP Binaries, die man sozusagen direkt installieren kann mit Brew. Das heißt, ich kann einfach Brew install und dann Llama CPP mehr oder weniger machen und danach einfach in meinem Terminal Llama CLI oder Llama Server ausführen und einfach zu einem Modell auf Hugging Face zeigen. Und dann startet er das entweder eine interaktive Shell, mit, wo ich dann direkt mit meinem Modell chatten kann, oder halt, was ganz cool ist bei dem Llama Server, einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt. Das heißt, ich kann wirklich, wenn ich irgendwelche, sag ich mal, LangChain oder anderen Tools habe, die mit den OpenAI SDKs funktionieren, einfach zu meinem lokalen Llama-Server jetzt zeigen und dann nutze ich mein lokales Modell. Und das ist definitiv sehr cool, da man jetzt wirklich, sage ich mal, ein bisschen nativer an Llama-CPP dran ist und nicht irgendwie noch OLAMA oben drauf braucht, was wieder in Go geschrieben ist, was wieder irgendwie eigene Implementierungen hat und Llama-Server und CLI kompletten C++ und halt wirklich so nah wie es geht an dem ursprünglichen Modell laufen.
Ja, mega cool. Packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und zuletzt packen wir auch noch einen Link in die Shownotes rund um OpenAI Sora. Haben wir uns ja auch jetzt vor, ist das jetzt 2 oder 4 Wochen her? Es geht immer alles so schnell. Ich glaube, vor 2 Wochen haben wir uns über Sora unterhalten. Und zwar haben sie jetzt einen Artikel rausgebracht, einen Blogbeitrag über erste Impressionen von Sora, wo sie sozusagen Leuten, denen sie jetzt in ihrer Evaluierungsphase Zugriff dazu gegeben haben, Beispielvideos sozusagen von denen released und so ein paar erste Statements, was sie damit gemacht haben und was sie, wie sie es sozusagen finden, wie es ihre Arbeitsweise verändert hat. Und ich finde es einfach super beeindruckend zu sehen. Also ich glaube, wir packen die Links einfach in die Shownotes, dann könnt ihr es euch selbst anschauen, aber so gerade so, also was sind so verschiedenste Leute, die sie hier halt rangeholt haben, es sind einfach grundsätzlich Künstler, aber dann auch Multimedia Production Companies, so zum Beispiel die einen haben so einen Kurzfilm gemacht über Airhead, also eine Person, die einfach einen Luftballon als Kopf hat und so ein bisschen eine Storyline drumherum, was so die Schwierigkeiten im Alltag damit sind. Und es ist einfach schon beeindruckend, so, wo man einfach grundsätzlich so von dem Statement sagt, was Scheik jetzt ist, eben diese Firma, die dieses Airhead-Video gemacht hat, so, dass Sora natürlich super gut darin ist, Sachen real wirken zu lassen, aber was halt einfach krass neu und interessant ist, dass man einfach Welten erzeugen kann, die halt vorher, also erstmal total surreal sind und halt vorher super schwierig waren, überhaupt Produktionsbudgets dafür zu bekommen, solche Dinge überhaupt zu explorieren, auszuprobieren, dass man einfach gerade diesem Explorationsprozess vielleicht auch neue Produktionen fahren kann, die man, wenn man sie jetzt auf einem gewissen Niveau schon jetzt voranfühlen kann, indem man einfach Sora davon Dinge generieren lässt und einfach merkt, okay, funktionieren unsere Ideen, die wir hier haben, und einfach was früher vielleicht Moodboards waren, heute vielleicht schon erste Kurzfilme irgendwie damit sind. Und also es ist schon einfach super beeindruckend, was man da sieht. Bleibt auf jeden Fall spannend, wann, wie, ob wir da unsere Hände irgendwann mal dran bekommen. Aber diese Sora First Impressions ist schon wirklich sehr, 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 sehr gut.
Ja, vor allem, also ich habe es jetzt auch auf Instagram gesehen, da gibt es ja dieses Airhead, was ja so ein Kurzfilm ist, mehr oder weniger, von dem Künstler Shy Kids.
Genau, was ich gerade meine, diese Produktionscompany, diese Multimedia.
Genau, die gezeigt haben, was du halt machen kannst. Und klar, das ist jetzt ein Video mit Untertitel und Text und Overlay-Voice oder wie man das nennt, also eine Erzählerstimme sozusagen dazu. Und es ist nicht ein Video, das generiert wurde. Wahrscheinlich waren das ganz, ganz viele Prompts, die dann zusammengeschnitten wurden, aber so, um so eine kleine Geschichte zu erzählen. Aber ich stelle mir einfach also unglaublich vor, was halt in der Zukunft kommen wird. Und ich sehe es nicht so als, okay, Künstler werden oder denen wird der Job geklaut. Das Video kann man sich anschauen und merkt direkt, okay, das ist nicht etwas, was eine AI erstellt hat, sondern das ist ein Künstler, der mit Hilfe AI wahrscheinlich viel schneller und viel mehr Freiheiten hatte, dadurch dieses Video zu erstellen, weil man sich nicht im Vorfeld überlegen muss, okay, können wir das irgendwie umsetzen? Dauert das erstmal 100 Stunden Video-Editing und irgendwie Scripting oder sonst was? Und da bin ich super gespannt darauf, was, sage ich mal, Künstler und kreative Menschen damit erstellen können.
Ja, finde ich so einfach nochmal gut gesagt, dass es wirklich auch einfach darum geht. Das sieht man ja in diesen Videos auf jeden Fall mega gut. Das würde ich auch also 100% unterschreiben, das ist kein Video, was mit einem Prompt rauskam, sondern da ist sehr viel kreative Arbeit da reingesteckt worden. Und aber einfach cool, was da erzeugt werden kann. Also das andere Video auch von dem einen Typen, der lange für DreamWorks gearbeitet hat und jetzt irgendwie selbstständig ist, der hat so eine Art Tierdokumentation gemacht, aber mit erfundenen Tieren, wie zum Beispiel dem Giraffe Flamingo, also eine Mixture aus Giraffe und Flamingo. Und es ist einfach so witziger, diese fliegenden Schweine und so. Es ist schon sau cool, was da irgendwie entsteht. Aber ich denke auch, es ist einfach einfach krass neue Art, irgendwie Kreativität ausleben zu können, Dinge zu erzeugen, die halt vorher riesig große Budgets gebraucht hätten. So kannst du jetzt irgendwie, kann ein Kreativer alleine daheim sich irgendwie erzeugen. Mega cool, was das eröffnet. Packen wir auch in die Shownotes, schaut euch das mal an. Super beeindruckend. Philipp, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Gebt uns Feedback über die Spotify-Feedback-Funktion an podcast@programmier.bar oder einfach über das Kontaktformular von unserer Homepage. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, dann der Philipp mal wieder in unserer Außenlokation in Las Vegas. Mal schauen, mit welcher Soundqualität dieses Mal. Und euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.
Ciao.